Liebe Gemeinde, in diesem Leben kann uns niemand vertreten. Niemand und nichts. So wie wir hier sitzen, hat jedes seine unteilbare und unverlierbare Einzigartigkeit. Aber wir führen dieses Leben nicht allein für uns selbst, sondern wir führen es in einer Gemeinschaft mit anderen in vielfältigen Zusammenhängen. So mag es oft geschehen, dass uns eine Woche lang die Zusammenhänge bestimmen. Aber einmal in der Woche, an einem Tag, wollen wir fragen, wie es um dieses persönliche Leben steht, in dem uns niemand vertreten kann. Auch nicht die Zusammenhänge der anderen. So lasst uns hören, was Jesus sagt. In Matthäus 11, Vers 16, fragt Jesus: Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Marktplätzen sitzen und den anderen zurufen und sagen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht getrauert. Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, ein Schlemmer und Zecher, Freund mit Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist aus ihren Werken gerechtfertigt worden. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich los in der Welt unserer Tage? Wer von uns hätte diese Frage nicht schon gestellt? Warum müssen wir die Verbesserungen unseres Lebensstils in den letzten 30 Jahren bezahlen durch die Bedrohung des Lebens überhaupt? Warum sind Friede und Freiheit so verletzliche Güter in dieser Welt? Warum kostet der Friede so viel Geld? Warum weiß man in Europa nicht, wohin mit den Produkten der Landwirtschaft, während in Afrika Menschen verhungern? Warum finden so viele Menschen unter uns eben dieses Leben nicht mehr lebenswert? Warum wir das Lernen, das Schönste im Leben, in der Schule oft zur Qual? Warum fordern wir einerseits Recht auf Arbeit für alle, wenigstens das Recht, aber die, die dieses Recht ausüben, sehnen sich danach, aussteigen zu dürfen, sobald wie möglich? Warum hören wir Nachrichten in nie dagewesenem Ausmaß in Wort und Bild und glauben doch, wir seien nicht genügend informiert worden? Fragen über Fragen. Und es gibt für jede dieser Fragen fachkundige Antworten, ohne Zweifel. Und doch lassen sie uns letztlich unbefriedigt. Die Frage, was ist eigentlich los, ist nicht neu. Sie wird nur in jeder Generation neu gestellt. Schon zur Zeit Jesu war diese Frage offensichtlich aktuell. Auch er hat sich gefragt, was ist eigentlich los mit den Menschen? Johannes, so sagt er, aß nicht und trank nicht, natürlich nicht, sondern nur wenig, sagen wir mal so, Er war, wie wir sagen würden, ein Asket. Er lebte so, wie manche sich das heute wünschten, dass alle leben sollten. Und da sagen sie, der ist verrückt. Oder religiös ausgedrückt, er hat einen Dämon. Jesus hingegen aß und trank. Da sagen sie, er sei ein Schlemmer und Säufer und ein Freund der Ausbeuter und Reichen und der Genießer. Was ist da eigentlich los? Warum läuft das Leben nicht nach Vernunft ab? Nach Logik? Warum sind fast nur noch die Computer logisch und wir Menschen nicht? Und geben doch vor, es sein zu wollen. Jesus macht sich Gedanken darüber und das tut gut. Wenn Jesus auch über etwas nachdenkt, dann ist immerhin dieses Fragen in guter Gesellschaft gestellt. Wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen, fragt er zu seiner Zeit. Und er sagt etwas erstaunlich Undramatisches. Er sagt, sie sind den Kindern gleich. Wäre es denkbar, dass dies auch heute unser Problem ist? Und was heißt das für uns praktisch? Hat Jesus nicht andererseits einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen? Aber die spielenden Kinder auf dem Marktplatz haben nicht das Reich Gottes gesehen, sondern waren empört, beleidigt, enttäuscht und verletzt, weil andere nicht nach ihrer Pfeife tanzten und ihre Gefühle nicht nach den Klageliedern richteten, nach den Jammerliedern, die sie sangen. Hier kommt also eine Seite des Menschen zum Ausdruck in dem Begriff wie Kinder. Eine unheilvolle, tragische, zerstörerische Seite, die eben die Tür zum Himmelreich und damit zum Leben verschließt. Die Verherrlichung der Kinder ist eine ambivalente, eine sehr doppelseitige Angelegenheit. Es geschieht an einer widersprüchlichen und kindischen Art, wie zwei Menschen des Reiches Gottes beurteilt werden. Daran entscheidet sich die Bedeutung des Kindseins, fürs Leben oder gegen das Leben. Lasst uns zuerst einen Augenblick dem Begriff, diesem Doppelsinn im Begriff wie Kinder nachgehen. Wie Kinder, das ist verheißungsvoll und verhängnisvoll zugleich. Verheißungsvoll? Es gehört zur verheißungsvollen Art der Kinder, dass sie arglos sind. Dass sie fähig sind zur Spontanität, zur Unmittelbarkeit. Dass sie schnell vergessen können. Dass sie leidensfähig sind. Dass sie lernwillig, ja manchmal lernbegierig sind. Dass sie hoffnungsvoll sind, dem Leben zugewendet und dass sie Träume haben. Die verhängnisvolle Seite hängt aber damit auch zusammen. Die Arglosigkeit ist schnell einmal naiv, sträflich naiv manchmal. Die Spontanität zeigt eben dann manchmal auch die Seiten der Launenhaftigkeit und der Unzuverlässigkeit. Schnell vergessen können, Böses heißt eben manchmal auch tatsächlich schnell vergessen. Und dann bleibt noch Vergessen übrig, wo man sich erinnern sollte. Die Leidensfähigkeit zeigt ihre tragische Seite in der Deformierbarkeit des Kindes. Und da kann ja jeder von uns auch sein Lied singen, wie er deformiert worden ist als Kind. Wollen wir lieber nicht fragen, durch wen? Die Lernwilligkeit hat eben auch die tragische Seite in sich, dass das bedeutet Verführbarkeit. Man kann ja auch das Falsche lernen oder das, was man gelernt hat, zum Schluss nicht mehr einordnen können. Der Fähigkeit zur Hoffnung steht im gleichen Geschöpf auch die abgrundtiefe Fähigkeit zur Enttäuschung gegenüber. Und die Träume, die Fähigkeit, über die Wirklichkeit hinweg und hinaus zu träumen, trägt eben auch in sich die Seide der Wirklichkeitsfremdheit. Und wer wüsste nicht, wie gefährlich Tagträume sind auf die Dauer im Leben? Wie ein Kind trägt beides in sich. Das Schicksal des Kindseins hängt am Erwachsenen gegenüber. Was aus dieser Doppelseitigkeit wird, hängt damit zusammen, ob dieses hoffnungsvolle, lernwillige, formbare, arglose, träumerische Kind in ein volles Erwachsensein hineinreifen kann. Alles hängt am Erwachsenen. Alles. Wer holt was heraus aus einem Kind? Wer stärkt was in einem Kind? Wer fördert? Wer drängt zurück? Wer verneint? Wer zerstört? Wer baut auf? Die Sache mit dem berühmten Vorbild ist nicht ganz so einfach, wie manche sich das vorstellen. Die Kinder machen uns nicht alles nach. Darum wundern sich manche Eltern, wenn manche Kinder von ihnen gelernt haben, wie man das Leben genießt. Aber sie machen nicht so genau nach, wie man das auch erarbeitet, was man nachher genießen kann. Sie möchten gern beim Genießen beginnen. Ist ja logisch. Alles machen sie uns nicht nach. Es ist tatsächlich naiv, kindlich naiv zu glauben, man muss anderen nur das Gute vormachen, dann machen sie alles nach. Das stimmt nicht. Kindsein heißt auch immer, in dir ist etwas ganz Eigenes, Einmaliges. Die Kinder sind nicht einfach Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein, sie sind das wohl. Aber sie sind außerdem immer noch einmal etwas Eigenes. Sie sind so wie wir und sie sind mehr als wir, anders als wir, immer auch. Was bedeutet es nun, wenn Kinder von Kindern erzogen werden, statt von Erwachsenen? Nun, was das bedeutet, dass sie erzogen werden nach der berühmten Hackordnung. Das bedeutet, der Stärkere setzt sich durch. Und dann ist die Ordnung des Hühnerhofs, die, die man vorfindet. Wenn Kinder von Kindern erzogen werden, da können manche von uns ein Lied davon singen. Die sind vielleicht von dem älteren Bruder oder von den älteren Schwestern erzogen worden. Und das hat ihr Schicksal wesentlich ausgemacht. Oder sie haben eben selber die Jüngeren erzogen. Oder sie hatten eben niemand, der sie erzog. Was geschieht, wenn die Erwachsenen nur große Kinder sind, die kleine Kinder erziehen? Und wer von uns ist von einem Erwachsenen erzogen worden? Was läuft da alles verdeckt ab in unseren Beziehungen zueinander? was nachher die große Gesellschaft ausmacht, in der wir uns fragen, was da eigentlich abläuft. Es gibt einen Schlager, der große Begeisterung gefunden hat auf der Hitliste, der heißt Kinder an die Macht. Singt sie es nicht schon? Tanzt nach meiner Flöte. Ist das nicht ein Prinzip? Andere sollen machen in meiner Melodie, was ich mir vorstelle. Beruft sich darauf nicht eine demokratische Regierung? Sagt uns, was wir tun sollen. Wir können nur tun, was ihr uns sagt. Und beklagt sich dann nicht das Volk, dass es nach der Flöte der Regierung tanzen muss, wenn es dort mehr Steuern zahlen soll, wo es sie nicht gerne zahlt? Beobachten wir nicht gerade unter den Menschen des Reiches Gottes, dass sie so gerne eine Flöte spielen möchten, nach der die Welt tanzt und hoffen, das sei dann der heilvolle Tanz, den anderen sagen, wie die Welt zu retten sei. Resolutionen über Resolutionen, Vorstellungen, wie man es machen müsste, vor allem die anderen. Wir spielen und ihr tanzt nach unserer Melodie. Ist es nicht in der Tat so, dass die Menschen sich beklagen, wenn andere in ihr Jammerlied nicht einstimmen? Wir haben jetzt doch ein Jammerlied gesungen, warum weint ihr nicht? Die Tyrannei der Gefühle über andere. Bedeutet die Gemeinschaft in diesem Leben, dass die einen nach der Flöte der anderen tanzen müssen und das ist dann das Zusammenleben und das Heil und die Rettung? Bedeutet die Gemeinschaft, dass die anderen weinen müssen, wo die anderen einen jammern? Dass Kinder sich so verhalten, ist ihr einfühlbar. Aber was geschieht, wenn die Kinder für diese ihre Spiele kein Gegenüber haben? Was passiert, wenn sich das nicht nur abspielt in der Kindheit? Sondern wenn dieses Spiel zum Spiel der Großen wird. Ist es nicht das Vorrecht eines Kindes, Glacé zu essen? Gelegentlich einmal. So viel, wie es will. Ein Kindheitstraum für manche. Heute können sie sich's ja leisten. Und nachher ist ihnen schlecht. Und dann jammern sie. Das darf ein Kind. Darf ein Erwachsener nicht mehr Glacé essen, so viel wie er will? Doch, aber wenn er nachher noch jammert, ist er ein Kind. Zeichnet sich nicht das Erwachsensein darin aus? Und unterscheidet ihn denn nicht das vom Kind? Dass selbst wenn er das Gleiche tut, er wenigstens sich bewusst ist, was das für Folgen hat? Wenn jemand viel isst, darf er das schon. Aber wenn er nachher jammert, dass er dick ist, ist er ein Kind. Jetzt geht es lediglich in den Zusammenhang. Und dann müssen die anderen mitjammern und das ist dann die Gemeinschaft. Was in diesen kleinen Dimensionen manchmal fast lustig scheint bei näherer Betrachtung, ist in Wahrheit eine Tragödie und drückt, wenn man das in mehreren Dimensionen hinein verfolgt, den Zustand unserer Verlorenheit aus, liebe Gemeinde. Es ist der Ausdruck des Zeitgeistes in uns. Es ist jene Übertragung des Menschen in sein Gottesverhältnis, wo er zwischen dem Geist Gottes und dem Geist der Welt einfach nicht mehr unterscheiden kann. Das Reich Gottes nimmt Gestalt an, so schildert es Jesus. für ihn jetzt einmal ganz konkret im Gegenüber zu der Welt in zwei Personen. Da ist die Gestalt von Johannes dem Täufer. Und er sagt nicht, dass alle so leben sollen wie er als Asket. Aber er predigt den Menschen das Reich Gottes. Er lebt als Asket. Und damit sie nicht hören müssen, was das Reich Gottes in der Gestalt dieses Menschen ausdrückt, sagen sie, er hat einen Dämon. Und dann muss man ja nicht mehr zuhören. Es bedeutet, in der Beurteilung der Lebensweise dieses Mannes verschaffen sie sich die Distanz von der Kraft des Reiches Gottes im Leben dieses Mannes. Und nun, jetzt interpretiere ich ein wenig, sagt Jesus, ich lebe ja anders als Johannes. Er hat außergewöhnlich gelebt. Ich lebe jetzt gewöhnlich. Was sagen Sie jetzt? Jetzt sagen Sie, er ist ein Schlemmer, Freund der Ausbeuter und ein Säufer. Und wieder verschafft sich der Mensch durch die Beurteilung der anderen, die nicht nach seiner Flöte tanzen und nicht ihr Jammerlied singen, die Distanz, die ihm das Alibi verschafft und ihm das Reich Gottes verschließt. Sie hören nicht die erwachsenen Menschen. Der Sohn des Menschen. Er war in seiner Lebensweise kein Anstoß, kein Ärgernis. Hat er nicht geheilt, die Kranken? Ja, natürlich, aber wie? Es kommt ja immer aufs Wie an. Sie konnten nicht sehen, was sich darin offenbarte, weil er nicht nach ihrer Flöte tanzte. Sie konnten nicht hören, was sich ausdrückte von Gottes Reich, weil er nicht jammerte mit ihnen und weinte, wo sie jammerten. Über die Weltgeschichte und über die Römer und über all das Elend der Welt. Er ließ die Menschen nicht nach seiner Flöte tanzen, sondern er ging seinen Weg, mitten unter ihnen als ein erwachsener Mann Gottes. Er hat ihnen nicht gesagt, wenn ihr alle würdet, und ihr solltet doch eigentlich, sondern er ist seinen Weg gegangen. Er saß nicht im Hohen Rat in Jerusalem wie ein großer Stratege und hat seine Jünger an die Front geschickt und sie für sich sterben lassen auf der Straße. Er ging seinen Weg durch die staubigen Straßen seiner Zeit. Und er starb für uns. Seinen einsamen Tod am Kreuz. Da war nichts von Tyrannei der Gefühle. Er hat nicht verlangt, dass sie mit ihm jammern und weinen. Er hat einmal darum gebeten, dass sie mit ihm wachen. Und auch das konnten sie nicht. Liebe Gemeinde, heute spielen die Menschen nicht mehr am Marktplatz auf einer Flöte, sondern sie spielen mit Energien der Sonne. Heute stimmen die Menschen nicht einfach nur ein Jammerlied an, sondern sie spielen und jammern mit Energien des Geistes und der Macht der Seele. Mit Urgewalt. Und dort, wo die eigene Stimme nicht ausreicht, nehmen sie alle Mittel der Technik, um ihrer Seele Ausdruck zu verschaffen. Sodass wir Menschen manchmal keine Ruhe mehr finden vor diesem Ausdruck der Lieder. Wir sind dem, was wir gelernt haben, was wir können, schlicht nicht mehr gewachsen. Wir sind dem, was wir erfahren haben an Informationen, schlicht nicht mehr gewachsen. Und dann und darum und so lange sind wir Kinder. Welche Wahl haben wir? Wir haben die Wahl, den erwachsenen Erzieher zu wählen. Wir haben die Wahl, ob wir im Rückblick auf unser Leben uns festlegen auf das Beklagen der erzieherischen Verhältnisse und der betroffenen Personen bis zurück in den Mutterleib, um die ein halbes Leben lang verantwortlich zu machen, was wir in der zweiten Hälfte des Lebens nicht tun. Oder wir haben die Wahl, den größten Erzieher dieser Welt zu wählen. Als unser Gegenüber den Sohn des Menschen zu wählen. Und ihn zu hören in der Unmittelbarkeit seines Geistes, der große Erzieher genannt wird in der Schrift. Der stärkt, der zuspricht, der korrigiert, der fördert und herausfordert. Uns dem gegenüber zu stellen. Werden wir von der Gesellschaft und ihre Stimmen erzogen, dann werden wir nur unsere Spiele perfektionieren. Lernen wir auf den zu schauen, der uns berufen hat, erwachsen zu werden, dann können wir uns nicht mehr von der Gesellschaft erziehen lassen und ihrem Geist. Dann wird in unserem Leben ein anderer das Gegenüber sein und das verbindet uns. Die Entscheidung fällt immer an der Person, auch im Umgang miteinander. Die Gemeinschaft zerbricht, wenn die anderen sich nicht nach meinem Bilde richten. Warum freue ich mich nicht an meinem Lied? Wenn ich es schon spiele, warum müssen andere danach tanzen? Warum tanze ich nicht, wenn ich fröhlich bin? Warum müssen andere für mich aufspielen? Warum wage ich nicht, meinen Weg zu gehen? Warum weine ich nicht, wenn ich traurig bin? Warum müssen es die anderen? Und warum fühle ich mich nur dann wohl? Und warum freue ich mich nicht, dann, wenn ich fröhlich bin? Warum müssen die anderen für meine Freude sorgen? Jesus ist seinen Weg gegangen. Wie die Kinder, das ist nicht harmlos, liebe Gemeinde. Das entscheidet das Leben. Und ob die Gnadengabe, die uns allen anvertraut ist in dieser Welt, letzten Endes herausgerufen wird zum Leben und zum Heil in dieser und in einer zukünftigen Welt, hängt wohl von dem Lehrer ab, den wir hören, den wir wählen, der uns erzieht und den wir als ein Gegenüber ernst nehmen. Der letzte Satz, den Jesus gesagt hat, ist dunkel. Es heißt, die Weisheit ist aus ihren Werken gerechtfertigt worden. Manche griechischen Texte sagen, und die Weisheit ist aus ihren Kindern gerechtfertigt worden. Ich will versuchen zu zeigen, wie ich es deute. Was wir leben und wie wir leben, dafür werden wir immer Gründe suchen und Gründe finden. Denn niemand kann ungerechtfertigt leben. Niemand. Und auch tut auch niemand. Aber nun ist die Frage, ob wir das, was wir in diesem Leben beklagen, was uns Angst macht, was uns fordert, was uns unsicher macht, dafür irgendetwas verantwortlich machen. Oder ob wir uns dieser Weisheit Gottes stellen und ihre Werke unser Leben letztlich rechtfertigen. Ob das Geheimnis jener inneren Kraft, in der wir das Leben bestehen, unsere Entscheidungen treffen, miteinander umgehen, im Großen und im Kleinen, in der Familie, im Beruf und in der Gemeinde, gegründet ist in dieser Weisheit Gottes, die sich erweisen will in unserem Wagen und Lernen und Fortschreiten, wenn wir auf ihn schauen, werden wir leben. Amen. Jesus, unser Herr, ich danke dir für dein Wort und für dein Leben, für die Klarheit deiner Person. Du Sohn des Menschen, ganz Mensch wie wir. Du Sohn des Vaters, der du uns die Tür geöffnet hast in unsere Berufung, in das Werden zum vollen Mannesalter, in das Werden einer erwachsenen Frau und eines erwachsenen Mannes in dir. Ich danke dir, dass du dieses Leben durchlitten und durchschritten hast. Wie danke ich dir, dass du dich gefreut hast an den Dingen, die dir Freude gaben, und dass du geweint hast dort, wo dein Herz traurig war, im Angesicht der Verlorenheit von uns Menschen. Wie warst du drin in diesem Leben, mit deinem ganzen Sein? Ich danke dir, dass du die Hoffnung dieser Welt bist, ob sie es weiß oder nicht. Immerhin, du bist die Hoffnung unseres Lebens. Du bist die Kraft Gottes, die uns die Augen öffnet für die Wirklichkeiten unseres Lebens, dass wir daran nicht verzagen müssen, sondern es wagen dürfen, sie anzuschauen und uns der Wirklichkeit zu stellen. Ich danke dir, dass du den tödlichen Kreislauf des Denkens durchbrichst, das nach immer neuen Ursachen sucht und sich immer neue Ausreden verschafft. Du stellst uns als der du bist. Und an dir dürfen wir werden, die wir sein werden.